Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Johann Hinrich Clausen, er ist nicht nur der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland und erfolgreicher Podcaster, sondern er hat auch schon viele Bücher geschrieben. Und immer geht es dabei auch um Kultur, denn Kultur ist für ihn zentral bei seinem Nachdenken über Gott und die Welt. Jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, in dem es um Gottesbilder geht. Eigentlich sollen sich die Menschen ja kein Bild von Gott machen, so steht es in der Bibel. Trotzdem haben sie es von jeher gemacht. Aber auch mit diesem scheinbaren Widerspruch setzt sich Clausen auseinander in seinem neuen Buch, das jetzt am Mittwoch erschienen ist. Gottesbilder, eine Geschichte der christlichen Kunst ist der Titel. Und Mechthild Klein hat es für uns gelesen.
In den 10 Geboten ist überliefert, dass man von Gott keine Kultbildnisse anfertigen darf. Und so hätte es im jungen Christentum zu einem Bilderverbot kommen können. Doch ein Bilderverbot hat sich nie so richtig durchgesetzt, erfreulicherweise, denn sonst gäbe es heute nicht die wunderbaren sakralen Zeugnisse.
Es hat auch was Witziges fast, dass einerseits ich als Theologe immer gedacht habe, das Bilderverbot, das ist für das frühe Judentum und Christentum total wichtig. Und dann stelle ich aber fest, man guckt sich die neueren archäologischen Funde an und stellt fest, natürlich haben die Bilder gehabt. Also da haben natürlich frühe Christen wie selbstverständlich Bilder gehabt, gebaut, gemacht, gebraucht. Und die waren auch nicht immer nur rein christlich, da mischte sich dieses eine mit dem anderen.
Sagt Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Theologe zeigt in seinem Buch Gottes Bilder die Vielfalt der christlichen Kunst und die religiösen Konzepte dahinter. Er beginnt mit der Frühzeit, als sich die christliche Bildsprache gerade erst entwickelte und auch eine Art religiöse Gebrauchtware entstand.
Das fand ich eben total interessant, zu schauen, wo ist eigentlich das Bilderverbot tatsächlich relevant gewesen und wo haben die Leute einfach gemacht, was sie wollen, ohne dass sie darauf gehört haben, was die Theologen dazu gesagt haben. Wir haben ja ein bisschen verfälschtes Bild, weil erhalten haben sich vor allem ja die normativen Texte, Bibel und theologische Auslegung. Und deshalb fand ich es so besonders interessant, auch nochmal ein bisschen in die Archäologie des alten Israel, des frühen Christentums, der ganzen Antike zu gehen, um zu festzustellen, naja, zwischen dem, was aufgeschrieben und was gelebt wurde, gibt es einen Riesenunterschied.
In 12 imaginären Ausstellungsräumen nimmt Johann Hinrich Clausen die Leser mit auf eine kunsthistorische Reise durch die Kontinente und Jahrhunderte. Im ersten Raum zeigt er ein Amulett aus der Zeit des 2.-3. Jahrhunderts. In den Amulettstein ist die erste erhaltene Darstellung des gekreuzigten Jesus hineingeschnitzt. Rund 150 Jahre brauchte es offenbar, bis aus dem Folterinstrument für den Tod am Kreuz ein Heilssymbol wurde. Das Amulett, der Roger-Pereire-Stein, stammt aus Syrien oder Ägypten.
Die ersten Christusbilder sind auf Amuletten. Das war ganz normal. Man ging nicht aus dem Haus ohne ein Amulett. Und da war natürlich Christus als der Gekreuzigte ein Machtzeichen. Ein Zeichen, das gegen die Dämonen geholfen hat.
In den allerersten Bildwerken spiegelte sich der Glaube der Menschen. Sie suchten keine komplizierte Theologie. Sie suchten Schutz, Hoffnung, Heilung oder Bestärkung, sagt Clausen. Und das frühe Christentum spielt sich vor allem im Nahen Osten ab.
Der nahöstliche Raum, der ist so entscheidend. Ich hatte immer noch im Studium gelernt, das Christentum fängt in Jerusalem an und hört dann irgendwo in Wittenberg auf. Und da gibt es so eine direkte Linie über Rom. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern inzwischen hat sich gezeigt, dass Syrien eigentlich Quellort des Christentums gewesen ist. Ägypten, Äthiopien, da gibt es so reiche Funde inzwischen, so großartige Kulturwerke. Davon wollte ich auch ein bisschen in meinem Buch erzählen.
Aus Syrien kommt auch eine Miniatur aus dem 6. Jahrhundert, die einen Säulenheiligen zeigt. Säulenheilige sind Mönche, die meterhoch auf einer Säule in Abgeschiedenheit und Gebet verharrten. Clausen versucht freizulegen, was durch die lateinisch-christliche oder protestantische Überformung verschüttet wurde.
Die Säulenheiligen kannte ich früher auch nur so als Witzfiguren, durchgeknallte Spinner, viel zu religiös und überasketisch. Inzwischen aber kennt man unglaublich viele Texte, auch eine reichhaltige syrische christliche Literatur. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich eben diese welthistorische Bedeutung dieser Säulenheiligen von Simeon und anderen. Eigentlich ganz einfache, ungebildete Leute, die aber so etwas losgetreten haben, was man die asketische Revolution nennen kann, die sich befreien befreit haben aus den Zwängen, in denen sie gelebt haben, in denen sie einen radikalen Verzicht geübt haben.
Die Säulenheiligen zogen damals Menschenmassen an, die zu ihnen pilgerten, um Kraft aus deren Heiligkeit zu ziehen oder um Unterweisungen zu erhalten. Ein Paradox, denn die Heiligen suchten die Einsamkeit und dann wurden sie zu religiösen Stars. Natürlich fehlen in Gottes Bilder auch nicht Meister wie Dürer oder Raphael, aber es sind die Werke abseits der großen Maler, die den Blick noch einmal weiten. Zum Beispiel die spanisch-englische Holzschnitzerin Luisa Rodan, die 1692 eine Skulptur schuf, die den Erzengel Michael zeigt, wie er den Teufel vernichtet. Es ist heute höchst irritierend, wie das Böse hier in Gestalt eines gefolterten, nackten Menschen personifiziert wird, der auf dem Feuer geröstet wird. Das Bild ist damals höchst politisch.
Luisa Roldan war eine große Barockbildhauerin, Holzschnitzerin. Die hat fantastische Figuren geschaffen, als wirklich eine der ersten großen eigenständigen Frauen mit eigener Werkstatt. Und die hat neben vielem anderen eben auch einen, naja, wunderbaren, schrecklichen Michael geschaffen. Das ist ein ganz beliebtes Motiv in der Barockzeit gewesen, in der katholischen Gegenreformation.
Der Teufel, der steht aus damaliger Perspektive der Mächtigen in Spanien für die Protestanten, die eine Kirchenspaltung, die Reformation, ausgelöst hatten. Damals wurden die Menschen damit angesprochen, beim katholischen Glauben zu bleiben.
Da mischt sich eben beides, die Faszination für diese Engelfigur und aber auch ja noch so ein Nachbeben, was eben auch Kunst als Machtinstrument, auch als Rechtfertigung von religiöser Gewalt eben auch aussagen kann. Und sozusagen diese dunkle Seite der christlichen Kunstgeschichte, die will ich eben auch benennen.
Mit der dunklen Seite der Kunstgeschichte endet es nicht. Aus der christlichen Kunst in der Moderne stellt Clausen sakrale Bildnisse und ihre Schöpferinnen vor. Von dem Expressionisten Alexei von Jawlensky bis zu Paula Rego. Auch ihre Bilder erschließen sich erst bei längerer Betrachtung.
Mechthild Klein hat das neue Buch von Johann Hinrich Clausen vorgestellt. Gottesbilder, eine Geschichte der christlichen Kunst ist der Titel und es ist im Beck Verlag erschienen.